Last Call für alle Coaching-Fans. Du willst dich selbst besser kennenlernen, verstehen, was dich antreibt, vielleicht herausfinden, wer du wirklich bist, welches Leben zu dir passt und möchtest dich endlich mit den ersten Schritten auf dem Weg dorthin machen? Dann melde dich jetzt für unseren Online-Coaching-Kurs an. Inner Voice, Inner Choice heißt er und begleitet dich 7 Wochen lang bei deinem persönlichen Wachstumsvorhaben. Anmeldeschluss ist der 21.8. und alle Infos zum Kurs findest du in den Shownotes oder direkt auf unserer Website unter www.strussundklausen.de/online-coaching-kurs. Ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist und ich dich bei deinem eigenen Veränderungsvorhaben unterstützen kann. Herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Klausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Ich sitze hier in der gewohnten Runde mit Ranghild Struss und Johann Klausen und wir wollen uns heute einem Thema widmen, das heißt Niederlagen. Genau, hatten wir wahrscheinlich alle schon und ich teile gerne eine, die gerade mir passiert ist. Ich habe auch drüber nachgedacht, was hatte ich denn eigentlich schon so für Niederlagen in meinem Leben, an die ich mich erinnere, und da kam mir gar nicht so viel, was ja vielleicht schon ein ganz gutes Zeichen ist, werden wir gleich alles auflösen. Aber ich habe eine Wiederholung von gefühlten Niederlagen in meinem Berufsleben und eine davon, genau, nehme ich jetzt gerne als Einstieg. Und zwar hatte ich einen echt komplexen Beratungsfall und dann geht bei mir leider häufiger mal so ein Film los, dass ich so ein bisschen in so einen Panikmodus verfalle, mich dann nicht mehr so richtig konzentrieren kann und dann werde ich so ein bisschen fahrig und verzettel mich und dann gerate ich in Zeitnot und dann wird das so eine richtig blöde Spirale, die ich bewusst wahrnehme, aus der ich aber dann nicht so bewusst wieder raussteuern kann. Und dann hast du, liebe Ranghild, mich am Ende gerettet und mich zu meiner Intuition, die ich eigentlich auch schon hatte, zurückgeführt hast. Und man könnte ja sagen, wie gut, hat doch alles geklappt, hast du ja auch gesagt, und hat auch alles geklappt. Trotzdem fühlt sich das für mich immer wieder so an wie eine persönliche Niederlage, weil ich mich wahnsinnig über mich selber aufrege, dass ich dann quasi von jemand anders Hilfe brauche, also jetzt von dir in dem Fall, und mich eben total klein und gar nicht unabhängig fühle, obwohl es am Ende sogar gut gegangen ist. Also es war ja nur eine gefühlte Niederlage. Ranghild, du warst live dabei. Und es ist noch gar nicht so lange her. Ist das wirklich eine Niederlage?
Eine Niederlage ist erstmal, wenn man es so runterbricht, die Diskrepanz zwischen meinem Ziel und der Erwartung, dieses Ziel zu erreichen, und auf der anderen Seite dem tatsächlichen Ergebnis. Also eine Niederlage entsteht immer dann, wenn eine antizipierte Belohnung, ob eines selbstgestellten oder fremdgestellten Ziels oder einer Erwartung, nicht eintritt. Und dann erlebt man Stress. Und wie man diesen Stress erlebt, ist eben abhängig natürlich von der Persönlichkeit, aber auch abhängig davon, für wie wichtig man das Ziel gehalten hat oder so. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass dieser kleine Teilabschnitt in deinem Beratungstag dann vielleicht insofern eine Niederlage war, als du dir vorgenommen hattest, deine Analyse in einer bestimmten Zeit auf eine bestimmte Art und Weise zu vollziehen. Das ist dir nicht gelungen. Das heißt, dieses belohnende Selbstwirksamkeitserleben ist irgendwie ausgeblieben und dann bist du in den Stress gekommen. Und was du jetzt als nächstes beschrieben hast, sind die Gefühle von Stress, die du dann ableitest, nämlich zum Beispiel sich klein zu fühlen, also Scham zu empfinden oder traurig zu sein oder vielleicht einen Kontrollverlust zu erleben oder so.
Und du bist bereits in der Verarbeitung im Grunde.
Und da bin ich regelmäßig, immer das gleiche Thema.
In unserem kleinen Trio, oder jetzt sitzen wir heute ja mit ein paar mehr hier im Raum, hast du quasi das erstmal die Niederlage dir eingestanden, in Anführungszeichen, und bist dir darüber jetzt bewusst geworden und gehst jetzt auf die Suche, woran kann das eigentlich gelegen haben und was sind das überhaupt für komische Gefühle, die das dann auslöst?
Und das finde ich irgendwie so spannend. wenn man sich mit Niederlagen auseinandersetzt, ist man meistens in einem recht emotionalen Zustand. Das heißt, man bauscht sozusagen die Situation etwas überproportional auf. Und was wir mit dieser Folge heute erreichen wollen, ist, euch an die Hand zu geben, mal über Niederlagen ein bisschen neutraler, ein bisschen emotional losgelöster nachzudenken, um vielleicht für sich selbst eine Methode zu entwickeln, wie man aus den Niederlagen das Beste rausholt, indem erstens in Zukunft vielleicht die Erwartungen anders positioniert werden, man innerlich anders aufgestellt ist oder im Falle eines Fehlers, einer Niederlage, irgendeiner blöden Situation, in der ein Ziel nicht erreicht wurde, vielleicht eine höhere Resilienz hat und andere Umgangsformen finden kann.
Und vielleicht mit ein wenig mehr Leichtigkeit und Humor auch damit umgehen kann.
Genau, es gibt ja Leute, die total lässig mit solchen Themen umgehen und andere, die sich eben wahnsinnig fertig machen. Also das scheint ja irgendwie eine gefühlte Niederlage zu sein.
Genau, also ich bin ja immer totaler Fan davon, die treuen Zuhörenden wissen das schon, die Dinge einmal auf so eine logische Grundform runterzubrechen, so ein Muster zu haben, um sich Dingen einfach systematisch inhaltlich nähern zu können. Ne? Denn psychologische Themen haben ja häufig durch diese hohe Emotionalität so einen Anschein von wahnsinnig großer Komplexität und Wirrwarr und oh Gott und nee, und dann habe ich schon keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Und wenn man es also runterbricht, finde ich, dann wird es einfacher, diese einzelnen Komponenten auch mal getrennt voneinander zu betrachten. Und in der Niederlage gibt es im Grunde genommen vier Komponenten, nämlich einmal die Person, die die Niederlage erlebt, das Ziel oder die Erwartung, die sie hat, die tatsächliche Realität und das damit verbundene Gefühl, also mit dieser Diskrepanz von Erwartung und Realität.
Also das erste ist eben, welche Persönlichkeit bringe ich denn mit?
Ganz genau.
Und wie hat das Einfluss? Also kannst du da noch mal ein paar Beispiele nennen oder ihr? Also was gibt es für Persönlichkeitsstrukturen, die wie mit Niederlagen umgehen? Was hat das für einen Einfluss?
Also je resilienter ich bin, desto leichter kann ich natürlich Niederlagen verkraften. Das bedeutet noch nicht unbedingt, dass ich auch wirklich aus den Niederlagen lerne. Es hat also auch eine ganz große Vorteilhaftigkeit, vielleicht ein bisschen sensibler zu sein. Dann nimmt mich eine Niederlage eventuell mehr mit und hat einen größeren Einfluss auf mein Selbstwertgefühl. Aber ich bin vielleicht auch offener, dann aus dieser Erfahrung zu lernen. Also generell ist es eben die Frage erstmal für dich als Persönlichkeit, wie groß ist dein Selbstwert in dem Lebensbereich, in dem die Niederlage stattgefunden hat? Weil also wenn ich jetzt zum Beispiel eine sportliche Niederlage erleide, dann hat mein Selbstwert irgendwie gar nichts damit zu tun, weil dieser Bereich in meinem Leben gar nicht so stark auf meinen Selbstwert einzahlt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine berufliche Niederlage erleben würde, eine Säule in meinem Leben, die für mein eigenes Selbstwertempfinden sehr wichtig ist, dann würde es mich vielleicht schon wieder sehr viel Dollar treffen. Ne? Also das Selbstwertgefühl hat auf jeden Fall einen ganz großen Einfluss.
Und dann hat ja auch immer spielt eine Rolle, wie stabil du logischerweise dich auch fühlst. Das kann einmal tages- oder wochen- oder monatsabhängig sein, dass du eben eine gewisse Grundstabilität hast. Je niedriger du dich natürlich in so einem Stabilitätsgefühl zu Hause bist, desto mehr kann dich natürlich eine Niederlage irgendwie aus der Reserve locken. Und dann gibt es natürlich auch noch Neurotizismuswerte, wo man sagen würde, bin ich eher sensibler oder eher sogar sehr sensitiv oder sogar mal sehr reizbar oder habe eine niedrige Impulskontrolle oder wechselhafte Stimmung. Also ganz viele Themen, die eher eben auf diesem Skalenniveau sind. Dann kann es sein, dass dich ohnehin gefühlte Niederlagen schneller ereilen, also im Gefühl, weil du natürlich generell etwas mehr und sensibler auf die Umwelt reagierst. Und ich wollte dazu noch eine Sache sagen, weil ich das total spannend fand, dass Roger Federer wurde neulich, hat eine Alumni-Rede gehalten und das war super spannend, weil man ja davon ausgehen kann, dass der nun als einer der allererfolgreichsten Tennisspieler der Gegenwart super erfolgreich, müsste ja dann auch irgendwie gefühlt jeden, also ganz, ganz viel gewonnen haben, hat er auch, aber er hat dann gefragt, wie viele Punkte er eigentlich gewonnen hat und das waren minimal mehr, also von 50 zu 50 waren es glaube ich 52 zu 48, dass er quasi die mehr Punkte gewonnen hat. Und das hat aber, und deswegen, der hat quasi täglich mit Niederlagen gekämpft und aber natürlich dazu eine ganz andere Routine entwickelt.
Und ist es nicht auch so, dass es Persönlichkeiten gibt, die vielleicht gar nicht so hohe Erwartungen haben? Also, ne, wenn die Niederlage die Diskrepanz ist zwischen Erwartung und dem, was dann passiert, gibt es nicht auch Menschen, die sagen, ich erwarte einfach gar nicht so viel, dann erlebe ich gar nicht so viele Niederlagen?
Genau, also dieses Erwartungsthema, das würde ich dann nochmal gesondert auch betrachten. Ist ja auch abhängig von deiner Persönlichkeit. Es ist auch die Frage, wie viel du generell investierst in die Dinge, die du dir vornimmst. Weil je mehr du investierst, desto größer ist auch das Verlustgefühl, wenn du den entsprechenden Return on Investment nicht bekommst. Aber was ich jetzt nochmal ganz wichtig fand, vor allen Dingen auch für die Zuhörenden, wenn es um Niederlage und Persönlichkeit geht, es ist nicht nur abhängig von deiner Persönlichkeit, inwiefern du Niederlagen entweder mehr oder schlimmer oder häufiger erlebst. Es ist ja auch davon abhängig, in was für einem Zustand du dich gerade befindest. In unserem Online-Kurs iWeek Inner Voice Inner Choice, der übrigens nur noch 2 Tage Anmeldungsoffenheit hat, geht es auch darum, im ersten Schritt mal zu gucken, wie bin ich im Leben denn generell aufgestellt? Wie ist es eigentlich mit meinem Energieniveau? In welchen Lebensbereichen gewinne ich Energie und in welchen verliere ich welche? Denn je energetisch schlechter ich aufgestellt bin, je weniger mentale, emotionale, physische oder spirituelle Kraft ich im Moment habe, desto größer ist der Negativeffekt im eigenen Erleben von Niederlagen. Und das kennt doch jeder, ne? Wenn du irgendwie bei einer Präsentation 2, 3 Fehler gemacht hast, du bist aber gerade verliebt und insgesamt irgendwie super drauf, hast irgendwie das Gefühl, voll in deiner Kraft zu sein, dann stört dich das überhaupt nicht. Wenn du aber gerade in einer Situation bist, in der du generell einfach ausgelaugt bist, wenig schläfst, irgendwie Streit in deiner Beziehung hattest und dir diese 2, 3 Fehler dann passieren, dann würdest du das vielleicht in der Bewertung als sehr viel katastrophaler empfinden.
Das macht total viel Sinn. Also wir haben jetzt Punkt 1, Persönlichkeit. Wir wollen uns ja an die Struktur halten.
Genau, da gibt es ja noch ganz viele andere Punkte in der Persönlichkeit, ne? Also zum Beispiel gibt es in jeder Persönlichkeit hindernde Faktoren, wenn es um die eigene Zufriedenheit oder auch den Umgang mit Niederlagen geht. Und zwar ist natürlich Perfektionismus immer so eine Sache, die stresst schon ganz schön, wenn es um Erfolge und Niederlagen geht. Oder auch Schwarz-Weiß-Denken, ne? Also wenn ich so sehr stark in entweder oder, es ist richtig oder falsch, es ist gut oder schlecht, es ist schwarz oder weiß denke, dann kann ich natürlich entweder nur 1 oder 0 produzieren und 1 ist gut und 0 ist dann Katastrophe.
Gibt wenig,
ne?
Grautöne.
Ganz genau. Wenn ich jetzt nicht so eine hohe Offenheit für neue Erfahrungen habe, dann mein Kontrollbedürfnis hoch ist, dann bringt mich das vielleicht auch schnell aus dem Lot, mal etwas nicht erreicht zu haben. Und wenn ich zum Beispiel eine hohe Flexibilität habe, dann bin ich auf jeden Fall eher in der Lage, schnell vielleicht auch einen Plan B zu entwickeln oder zu sagen, ach, macht nichts, aus Fehlern lernt man, ne? Weiter geht's. Also in deiner Persönlichkeit sind ja auch die Glaubenssätze enthalten und wie du über Niederlagen und Erfolg denkst und auch über dich denkst in Bezug auf deine Vorhaben, hat natürlich einen maßgeblichen Effekt darauf, wie stark dich Niederlagen vielleicht auch runterziehen oder motivieren, weiterzumachen, ne?
Wie ist das so mit einer pessimistischen oder optimistischen Grundhaltung zum Leben? Wie spielt die mit rein?
Die ist natürlich nie so gut, weil das einfach generell ja ein bisschen den positiven Fokus nimmt. Und da diese Folge soll ja auch vor allen Dingen dafür sorgen, dass man so das Gefühl hat, ich kann richtig konstruktiv mit Niederlagen umgehen und eben habe immer die Möglichkeit, daraus was Positives zu gestalten. Weil letzten Endes bei einer Niederlage ist ja klar, kann die super dramatisch und schlimm sein und in der Regel geht das Leben glücklicherweise ja weiter. Und das soll jetzt nicht die Niederlage klein machen, sondern es soll nur einem das gute Gefühl geben, dass man natürlich danach noch versuchen kann, etwas anzupassen. Und die frühesten Niederlagen haben wir ja erfahren, als wir eben noch das gar nicht richtig reflektieren konnten, nämlich irgendwie im kleineren Kindesalter. Und das haben wir natürlich über unsere Bezugsperson in irgendeiner Weise ja reflektiert bekommen. Im Grunde haben wir eher wie so mit Spiegelneuronen oder mit unserem inneren Unbewussten haben wir uns eher in unseren Bezugspersonen gespiegelt und dann eben geschaut, wie reagieren die darauf, wenn man auf einen Baum klettert oder wie reagieren die darauf, dass man irgendwie die Pastasoße überall im Raum verteilt, dann kann das ja was ganz Schönes sein und was ganz Künstlerisches oder es kann eben ungefähr der Donnergott kommen und dann wäre das vielleicht eine große Niederlage. Aber so würde sich das mit mehreren Erfahrungen logisch.
Oder die schlechten Noten,
genau,
oder die.
Exakt. Und so entsteht ja dann auch so eine gewisse Frustrationstoleranz oder überhaupt die Offenheit, wie ich eben mit, in Anführungsstrichen, erlebten Fehlern umgehe. Und wie Rainer gerade sagte, ist wirklich die Niederlage gleich ungleich einem Sieg. Dann gibt es ja nur noch gut oder schlecht, richtig oder falsch. Ist immer Endgame. Und solche Menschen kennt man auch. Da ist quasi jeder Tag ist das Endgame. Abgesehen davon, dass es mir sehr, sehr anstrengend vorkommt, kann es einen natürlich auch zu großer Leistung pushen.
Und ich glaube, nicht nur die erziehenden Erfahrungen, die man gemacht hat, sondern auch ein bisschen größer noch gefasst gesellschaftliche Normen. Ne? Wir leben in einer totalen Leistungsgesellschaft. Also gesellschaftlicher Perfektionismus ist sozusagen die innere Annahme, dass man immer das Beste leisten und produzieren muss. Und auch gerade so mit Social Media, finde ich, wird einem ja auch ganz schön vorgegaukelt, dass wenn man sich nur groß genug wünscht, was man erreichen möchte, dann erreicht man das auch. Und da wird dann häufig auch so ein bisschen diese Kausalität aufgespannt, wenn ich dann nicht erreiche, was ich mir vornehme, dann habe ich was falsch gemacht, so, ne? Dann bin ich I am to blame sozusagen. Und auch zum Beispiel sozialer Vergleich, wo ich jetzt gerade von Social Media rede, sorgt natürlich für bestimmte Temperamente eher dafür, dass ich mich dann vielleicht schäme oder minderwertig fühle oder hoffnungslos oder inkompetent, wenn ich mal was nicht erreiche, was ich mir vorgenommen habe, während andere Menschen vielleicht sagen, hey, das ist ganz normal, man muss es halt einfach 98 Mal probieren, damit es beim 99. Mal klappt. Also es gibt ja auch immer ganz viele Beispiele davon, ich habe neulich, glaube ich, mal von Dieter Bohlen gelesen, der irgendwelche...
Dass du den rauspackst, ja, wirklich, damit habe ich nicht gerechnet.
Das fand ich irgendwie so ganz beeindruckend, weil also ich mag die Musik wirklich überhaupt nicht, aber es gibt ja eine hohe Anhängerschaft und der hat sich einfach überhaupt nicht kleinkriegen lassen und hat seine Demos da irre vielen Produktionsfirmen vorgestellt. Am Ende hat er sogar selbst eine gegründet, weil er sich gedacht hat, nee, wieso, ist schon irgendwie cool. Und das halt nicht dann sozusagen als Grund zum Verzweifeln zu nehmen und das Feedback, was man vielleicht auch durch den ausbleibenden Applaus von anderen bekommt, nicht den eigenen Lebensweg diktieren zu lassen, sondern sich zu sagen, hey, es liegt eine Lernchance in dem, wie ich jetzt mit meiner gefühlten Niederlage umgehe. Und das wird ja bestimmt Hörenden auch so gehen, zumindest ist es bei mir so, wenn ich zurückschaue auf die Niederlagen in meinem Leben oder die ich als solche empfunden habe, dann waren das im Grunde genommen ganz krasse Krisenmomente, die ich in dem Moment lieber nicht erlebt hätte. Wenn ich jetzt aber zurückschaue und gucke, was ist denn passiert aus diesen Wendepunkten, aus diesen Schwellensituationen in meinem Leben, aus diesen Veränderungsnotwendigkeiten, die mir auch als Chance durch die Niederlage geboten wurden, dann kann ich sagen, puh, zum Glück habe ich das erlebt, weil XYZ daraus entstanden ist.
Ist das immer so? Also gibt's immer ein in der Rückschau irgendwie was, wo man jetzt sagen würde, boah, da habe ich voll viel draus gelernt? Weil jetzt irgendwie, dass ich zweimal durch die Führerscheinprüfung geflogen bin, da würde ich jetzt auch in der Rückschau nicht sagen, dass diese Niederlage irgendwas gebracht hat, außer dass
noch
sie viel
nicht,
gekostet
hat. Ne? Warte mal,
hat.
Wir bringen das nochmal in Zusammenhang mit der Prüfungssituation in einer Beratung.
So habe ich noch nicht gedacht.
Nehmen wir doch mal die Führerscheinprüfung. Es heißt ja nicht, dass der Lerneffekt direkt zwei Tage später daraus entstanden sein muss. Aber wenn wir jetzt heute in dieser Folge sitzen und an deine Stresssituationen denken, die entstehen aus, meine Erwartungen habe ich selbst nicht erfüllt und ich habe das Erfolgserlebnis nicht nach Hause gebracht, was ich wollte, und dann die Führerscheinprüfung da nochmal mit reinnehmen, dann könnte man sagen, hey, da gibt es zwei Komponenten, nämlich einmal eine gewisse Vorbereitung, die eben stattfinden muss, und dann ein gewisses Konzentrationsvermögen in dem Moment, ne? Und auch die Ruhe zu behalten und so. Und das könnte ja, finde ich, jetzt im Lerneffekt nach wie vor etwas sein, weil, um nochmal auf deine Situation von eben zurückzukommen, ich habe mich ja dann ganz in Ruhe mit dir hingesetzt und ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht viel gemacht. Das Einzige, was ich tun konnte in dem Moment, in dem Moment war, den Raum zu halten, sodass du wieder mit dir selbst in einen ungestörten Dialog eintreten konntest, was vorher durch deinen Stressmoment nicht gegeben war. Und ich glaube, da ist die Führerscheinprüfung jetzt vielleicht gar nicht so weit von entfernt.
Was habt ihr denn für Niederlagen, die wir auch mal so ein bisschen durchdeklinieren können, die ihr teilen möchtet?
Ich kann mich mal outen. Eine Niederlage in meinem Leben, es ist gefühlt noch gar nicht so lange her, aber in echt ist es schon richtig lange her, war meine Abiturprüfung im Fach Deutsch. Und heute kann ich darüber lachen, aber damals war das natürlich irgendwie ein katastrophales Gefühl. Ich habe in meiner Abiturprüfung im Fach Deutsch eine irrsinnig schlechte Note geschrieben, die schlechteste, die ich je in meinem Leben jemals zuvor geschrieben hatte. Was daran lag, dass ich einfach das Buch nicht gelesen hatte, über das ich da dann schreiben sollte. Genau, ich habe immer hoch gegambelt, es war ein Wabonspiel und das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, in die Psychodynamik da einzusteigen. Nichtsdestotrotz kann man daran erkennen, dass mein Verhalten, was zu dieser Niederlage geführt hat, auf jeden Fall auch was mit meiner Entwicklung und mit mir als Mensch zu tun hatte und diese Rebellion, die damals irgendwie stattgefunden hat, die hat letztendlich mir geschadet, ne? Und dafür die Verantwortung zu übernehmen, also ich habe auch niemandem anderen die Schuld gegeben, es war einfach so glasklar, ich hatte dieses Buch nicht gelesen und deshalb konnte ich natürlich auch die Prüfung dementsprechend schlecht nur schreiben. Das hat auf jeden Fall nachhaltigen Effekt gehabt, weil diese mangelnde Vorbereitung und dieses Improvisieren dann irgendwann, nicht direkt nach dem Abitur, muss ich ehrlich zugeben, aber irgendwann dann doch erlöst werden konnte. Ne? So.
Aber was hast du jetzt aus dieser Niederlage, wenn wir sagen, wir sehen das ganz konstruktiv, was hast du jetzt daraus mitgenommen?
Du meinst, abgesehen davon, dass unsere Podcast-Folgen sensationell gut vorbereitet sind.
Ist genau. Das eine Ableitung? Also was du
das
daraus
ist eine Ableitung.
Hast?
Ich kann noch eine andere Geschichte anbringen, die Sarah mir gerade witzigerweise hier im Raum auch signalisiert hat. Und zwar habe ich doch letztes Jahr ein Buch geschrieben, wie sie mit Jobcrafting ihre Arbeit wieder lieben lernen. Da geht es darum, im bestehenden Job seine Zufriedenheit zu steigern. Ist echt, ehrlich gesagt, ein gutes Buch. Ist schon in die zweite Auflage gegangen. Also kann man sich ruhig mal bestellen. Ich habe aber ganz lange kein Buch geschrieben, obwohl ich schon häufig darauf angesprochen wurde. Ich habe auch keine Dissertation geschrieben, obwohl sie mir zweimal angeboten wurde, weil ich diese Erfahrung mit dem Abitur doch so tief verankert hatte, dass eine Stimme in mir dachte, ich kann das nicht. Ich kann nicht eine Prüfung schreiben. Ich kann nicht einen Aufsatz schreiben, so, ne? Und genau, dieses Trauma habe ich dann letztes Jahr mit Sarah zusammen geheilt, sozusagen. Und deshalb ist dieses Buch für mich auch irgendwie im Sinne des Herauswachsens aus dem Problem von damals, also des Größerwerdens und des Hintersichlassens dieser Niederlage, wirklich von sehr großem Wert.
Wie cool. Aber da wird ja jetzt an beiden Beispielen deutlich, Johann, vielleicht hast du gleich auch noch eins, dass das ganz zeitversetzt ist, ne? Also dass man das eher, also ne, wie mit dem Führerschein, das genau. Ist jetzt ein Aha-Erlebnis für mich, dass das sehr viel später auch erst durchsickern kann.
Ja. Also ich glaube, wichtig ist, daran wieder einmal festzuhalten, dass generell nicht irgendwas schlecht oder gut ist, sondern eben immer die Frage ist, wie bewerten wir dieses Ereignis? Und in der Regel gibt es natürlich Themen, wo man ganz klar sagen muss, hier hat jemand verloren, das wäre ein Tennismatch, ein Squashmatch, egal was, da gibt es ja Fakten. Oder ich habe weniger Kilo diese Woche gepresst beim Bankdrücken als letzte Woche. Dann kann man das ja ganz faktisch sehen und das kann vielleicht dann Niederlagegefühl auslösen. Die Themen, die man ja vielleicht in der Vergangenheit als Niederlage bewertet hat oder eben als Kind, Jugendliche in der Adoleszenzphase so erlebt hat, als wäre das für einen prägend, ist auch, glaube ich, ganz beruhigend. Meistens passiert das nicht nur durch eine Art der Wiederholung, sondern in der Regel hat man ein, zwei bis in der Regel eigentlich eher dreimal etwas erlebt, was dann, sagt man so psychologisch, dass sich dann eben quasi diese Verkehrungsstruktur da aufrechterhalten hat und oder geformt hat und das dann im Entwicklungsprozess eben so eine kleine Fixierung zu einem möglichen Stresserleben in diesem Zeitpunkt aufgespannt hat.
Das also das sehe ich musst du nochmal sagen.
Sehe ich an deinem Gesichtsausdruck. Naja, nehmen wir jetzt mal an, wir würden dieses Beispiel mal ein bisschen von Ranghilds Persona wegnehmen und vielleicht gäbe es auch ein Mädchen, das vielleicht einen Elternteil hätte, wo vielleicht auch generell irgendwie Schreiben, Worte, Prüfung irgendwie ein großes Thema hätten und das wäre auch schon mal vorher irgendwie nicht richtig gut gewesen oder es wäre nie gut genug gewesen. Dann wäre das vielleicht schon einmal passiert. Dann hätte man das vielleicht in einem anderen Fach oder mit dem Großvater oder Großmutter oder einer anderen Bezugsperson vielleicht auch nochmal erlebt und dann möglicherweise ein drittes Mal. Das müsste nicht immer die gleiche Thematik sein, die dort widerfahren, die einem widerfahren ist. Das ganz wichtig ist nicht eben kausal oder auch nicht das gleiche Ereignis muss sich wiederholen, sondern es muss quasi das dreimal ähnliche Gefühl getroffen haben, dass man dann merkt, oh, das war aber jetzt wirklich richtig heftig, weil ich glaube auch für alle Eltern ist es total gut zu wissen, man darf auch Fehler machen und das hat keine Auswirkung, wenn man einmal irgendwie einen Fehler macht und damit quasi eine Niederlage, sondern es müsste sich schon öfter wiederholen, dass man eben so ein quasi wie so ein Keim setzt, der sich dann wirklich zu etwas auswächst. Und das kann man im Nachgang natürlich immer noch auch wieder in dem Sinne faktisch beheben oder darüber besprechbar machen, dass es einen nicht so anhaftet.
Und deshalb finde ich es so spannend, sich zu fragen, was ist denn eigentlich das typische Gefühl, was ich erlebe, wenn meine eigene Leistungserwartung nicht erfüllt wird, wenn ich ein Ziel nicht erreiche, wenn ich vielleicht eine Beförderung nicht bekomme, wenn eine Bewerbung abgelehnt wird, wenn eine Trennung stattfindet. Also was ist denn mein hauptsächliches oder meine zwei, drei hauptsächlichen Gefühle, die dadurch ausgelöst werden? Weil im Umgang mit Niederlagen geht es natürlich vor allen Dingen darum, dass ich einen Umgang mit diesem Gefühl erlerne und dass ich aus diesem Gefühl lerne und eben nicht aus dieser einen spezifischen Situation, wie Johann gerade meinte, es kommt nicht auf die spezifische Sache an, sondern es kommt darauf an, wie das Erleben damit ist.
Ja, exakt. Und dann, wie man damit umgegangen ist und natürlich auch, wie einem vielleicht auch gespiegelt wurde, wie man damit umgegangen ist. Ne? Das ist ja auch irre. Also das finde ich so faszinierend, wie ganz unterschiedliche Ereignisse oder die ähnlichen Ereignisse bei Geschwistern oder ähnlich haben häufig eine ganz, ganz andere Storytelling darüber, wie die darüber später dann erzählen. Gerade neulich wieder waren wir irgendwo und dann waren da eigentlich viele aus der ähnlichen Familie und gleichzeitig erleben die, wie ihre Eltern in dem Fall dann sich verhalten haben, als so unterschiedlich und gleichzeitig mal faszinierend und furchtbar zugleich. Das ist total spannend.
Habt ihr da Beratungsinsights? Also was können das für Gefühle sein und wie geht ihr dann vor?
Also ich hatte zum Beispiel neulich jemanden in der Beratung, der entlassen wurde. Für ihn kam das Gefühl eher plötzlich und das Gefühl war Enttäuschung, Trauer, Wut, natürlich auch an sich selbst nach und nach mehr gezweifelt. Und wir konnten dann, und das ist eben das Spannende an der energetischen Bedeutung von Niederlagen, mehr und mehr herausarbeiten, dass es generell bei ihm einen Zweifel an seinen eigenen Fähigkeiten gibt. Und die gab es auch schon ganz früh. Die wurden sehr früh gesetzt. Das hatte schon mit dem Eintritt in die Schule begonnen, weil er sehr introvertiert und analytisch war und dann häufig so kleine Mobbing-Erfahrungen in der Grundschule schon hatte, wenn er an der Tafel irgendwas nicht richtig gemacht hat, weil der einfach super aufgeregt dann war, ne? Wenn er vor der ganzen Klasse was an der Tafel machen musste mit irgendwie 8 oder 9 Jahren. Und das heißt, diese Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, die waren ganz, ganz tief im Energiesystem, in der Psyche verankert. Und diese Entlassung konnte man jetzt natürlich als Bestätigung dieser Zweifel, habe ich doch recht, ich kann es halt nicht und so sehen. Ne? Und genau in diese Abwärtsspirale von irgendwie selbstsabotierenden Gedanken hat er sich auch bewegt. Ich finde, und das gefällt mir so gut an Niederlagen, dass wenn Niederlagen als Wegweiser gesehen werden, der Psyche zu sagen, hey, pass mal auf, hier guck noch mal hin. Das ist etwas, was du noch lösen, entwickeln, heilen kannst. Dann können sie ja als Chance begriffen werden. Und in dem Zusammenhang mit diesem Kunden ging es erstens darum, zu sagen, ich gucke mir diese Zweifel an meinen Fähigkeiten mal an. Ich lerne in mehr Selbstvertrauen, in mehr eigener Kompetenzerfahrung, in mehr Selbstsicherheit zu kommen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war diese Entlassung eine totale Chance, weil der Job an sich, ehrlich gesagt, auch gar nicht so gut gepasst hat. Aus dieser aber fundamentalen Unsicherheit, die es auch schon in der Kindheit gab, hätte er sich nie getraut, selbst zu gehen, weil dieses Erleben von ich muss etwas leisten in der Fremdbestimmung, wie damals an der Tafel, so tief verankert war. Und deshalb war diese Niederlage eben einfach ein Transformationshinweis der eigenen Seele, der sowohl innere Heilungsarbeit als auch tatsächlich andere Jobplanung nach sich ziehen musste.
Das ist ein total schönes Beispiel. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel zuhört und sagt, boah, muss das quasi so doll immer connected sein, dann könnte man ja auch vielleicht so kurz ein bisschen Angst kriegen, dass man immer so tief in die Vergangenheit geht. Aber wir erleben das eben ganz viel bei Klienten, die zum Beispiel Aufstieg als Karriereleiter ganz häufig merken, oh, jetzt wurde ich zum Beispiel nicht befördert oder jetzt habe ich XY nicht gemacht. Und dann ist quasi so ein Knick und auch ein Gefühl der Niederlage. Aber häufig, wenn man sie dann fragt in einem geschützten Rahmen, ja, wie ist es denn zum Beispiel mit, hättest du gern das Team dann angeleitet etc.? Sagen die ganz häufig nee oder eigentlich will ich ein anderes Gefühl oder ich will eben eine andere Wertschätzung bekommen oder ich würde sogar am liebsten noch was ganz anderes machen. Und da das aber so faktisch eben an diese Aufstiegsfantasien, in der wir ja so auch sozialisiert werden, in unserer Kultur wird es ja immer gesagt, höher, schneller, weiter und wir müssen noch erfolgreicher sein, häufig. Dann ist es aber nicht eins zu eins das die Niederlage, sondern das eigentlich die Chance oder eben dann natürlich in der Form die Crisis erstmal, aber nur wenn man eigentlich ein bisschen Krisenerfahrung macht, dann glaube ich, geht man auch manchmal nochmal diese extra Schritte.
Und manchmal ist ja auch eine Niederlage wie ein Hinweis, nochmal ein Stück zurückzugehen und vielleicht nochmal in Dialog mit sich selbst einzusteigen. Ich erlebe das total häufig, dass Leute zum Beispiel an Projekten beteiligt sind oder mit Personen etwas zusammen machen, bei denen sie schon von Anfang an irgendwie so ein nicht so gutes Gefühl hatten. Also wo die Intuition eigentlich schon gesagt hat, nee, ich weiß gar nicht, also ist das jetzt hier wirklich meins? Läuft das nach meinen Werten? Trifft es meine Interessen? Ne? Eigentlich gab es einen Zweifel über den, wurde aber vielleicht zum Beispiel aus diesem Leistungsgedanken unserer Kultur oder aus Dankbarkeit oder innerer Verpflichtung oder wie auch immer hinweggegangen. Und dann ist diese Niederlage eigentlich nochmal so eine Prüfung deiner eigenen Integrität, ne? Weil eben, wenn das Projekt dann nicht gut geht oder wenn man sich dann entzweit mit dieser Person, dann ist es im Grunde genommen nicht, oh Gott, Hilfe, Schock, schwere Not, alles ist schief gegangen, ich ziehe mich zurück, ich mache mich irgendwie klein. Nee, dann ist die Auseinandersetzung damit eigentlich eine Stärkung der Integrität und der Intuition, nämlich zu sagen, aha, es gibt dieses sabotierende Moment in der Beziehung, in dem Projekt, damit ich mir selbst näher komme, damit ich mir selbst vertraue. Und so eine Situation haben wir doch alle schon mal erlebt.
Aber wie ist das jetzt Beispiel? Jemand hat ein Unternehmen gegründet und geht so richtig schlimm pleite, so dass es zur Privatinsolvenz kommt oder so. Also wenn wir jetzt mal so richtig schlimm
ist. Mal die kleinen Themen.
Mal ein ganz kleines Thema.
Ja.
Was kann ich denn da dann, wie kann ich denn da irgendeinen Hinweis jetzt draus lesen, wenn ich dabei bin, Scherben aufzusammeln und es einfach furchtbar schrecklich alles ist?
Also genau, wichtig wäre natürlich, wir machen das jetzt mal probehalber, aber das wäre natürlich individuell total unterschiedlich, ja, warum
einer... Es ist ein Gedankenspiel.
Total ein schönes Gedankenspiel. Also es könnte zum Beispiel sein, dass man nicht so aufsteigt, möglicherweise, nehmen wir mal an, es gab sogar schon mal Gründer in der Familie und man darf aber nicht sich über die Stellen, dann wäre zum Beispiel das eine unbewusste Möglichkeit zu sagen, ich fahre lieber das Ding hier in die Pleite und mache mich dadurch aber nicht angreifbar oder strecke meinen Kopf nicht zu weit raus, um dann vielleicht nicht in diese Konkurrenz einzusteigen oder mich sozusagen an den Vorfahren schuldig zu machen. Sowas gibt es.
Ich habe das ja durchaus häufig, dass Leute zu mir in die Beratung kommen, die ein Unternehmen gegründet haben, was vielleicht auch maßgeblich Fremdkapital finanziert war und dann ziehen irgendwann die Investoren den Stecker oder ne, es gibt eine bestimmte...
Also so abstrakt ist es gar nicht.
Genau, es gibt dann eine bestimmte Periode, in der ein bestimmter Umsatz erreicht werden muss oder es soll eben liquidiert werden. So, also das ist gar nicht so ein fiktives Beispiel, das gibt's total häufig. Und neben der absoluten Notwendigkeit, das fein differenziert und auf die Person persönlich abgestimmt zu betrachten, gibt es doch, finde ich, aus meiner Erfahrung in diesen Geschichten eine Gemeinsamkeit. Denn wenn du dich entscheidest zu gründen, dann ist das in deiner Heldenreise ja ein total wichtiger Beschluss für deinen Weg, für deine Reise, für deine Identität als Held. Und deshalb ist natürlich so eine Firmenpleite in der Leistungskultur, in der wir leben, wo es natürlich auch viel um Social Signaling geht, ne? Was sollen die anderen denken, wenn ich jetzt irgendwie im Gründerkreis derjenige bin, dem das irgendwie nicht gelungen ist? Da liegt so viel Druck drauf, dass dann diese empfundene Niederlage immer auch eine Identitätskrise ist, ne? Und deshalb kann ich zusammenfassend für diese Menschen sagen, dass in der Unternehmenspleite auf jeden Fall eine extrem wichtige Prüfung im Sinne der Heldenreise vorliegt. Das heißt, es geht vielleicht darum, dass der oder die Heldin neue Kompetenzen erlernen sollte. Dass es darum geht, vielleicht die Interessen nochmal zu überprüfen. Dass eine eigene Identitätsbetrachtung wichtig ist. Ich hatte übrigens gerade neulich einen Unternehmer, der hat das Unternehmen jetzt noch, aber es läuft wirklich überhaupt nicht gut in der Beratung. Und da konnten wir feststellen, dass in der eigenen Lebensgeschichte dieses Image von ich bin Gründer, ich bin unabhängig, ich lasse mich von niemandem anstellen, ich habe ganz viele Mitarbeitende, das Unternehmen arbeitet für mich und ich nicht für das Unternehmen, dass das eine Kompensation war für die mangelnde Anerkennung des Vaters, von dem er dachte, dass der nur dann Respekt und Anerkennung für ihn haben würde, wenn er genau dieses Image erfüllt. Was übrigens gar nicht stimmt, für den Vater ist das nicht so, aber so machen wir das ja, dass wir uns überlegen, welches Idealbild von mir ist das, mit dem ich am ehesten in der Lebensgeschichte in meiner kleinen Welt zufrieden sein könnte. Und deshalb, es ist immer, wenn so etwas passiert, eine Auseinandersetzung mit sich selbst und mit der eigenen Biografie vonnöten. Und ich glaube daran, dass das Leben immer dir einen Gefallen tut. Das heißt, nicht alles ergibt per se Sinn, aber du kannst allem Sinn geben. Und so eine Pleite, wenn man dann nicht einfach unreflektiert in die nächste Unternehmensgründung geht, sondern für sich selbst die Sinnfindung nach vorne treibt, also wirklich überlegt, was ist die energetische Bedeutung dieser Niederlage, welche Information für meine innere Transformation liegt hier drin, dass du immer nur gestärkter und tiefgründiger oder weiser oder irgendwie kompetenter daraus hervorgehen kannst.
Ja, und wichtig ist, es ja eine unbewusste Dynamik, die dich dann eben, also nicht energetisch dahin führt, die dir im Grunde etwas zeigt, was zu dem Zeitpunkt vielleicht wahnsinnig schmerzhaft ist oder genau nicht das, was dein erstes äußeres Bild vielleicht irgendwie darstellen sollte, aber wir sind ja häufig von so dynamischen Bildern getrieben, die uns gar nicht so ganz klar sind. Und vielleicht lebt dann eine dieser Personen oder mit Sicherheit in einem ganz anderen Setting viel, viel, viel wohliger, als möglicherweise das jetzt über eine Gründung dann der Fall wäre.
Und wo man es auch, finde ich, immer wieder total merkt, was für eine Entwicklungschance auch Niederlagen haben können, ist in Beziehungen. Ich erlebe auch total viele KlientInnen, die eine gescheiterte Beziehung als Niederlage empfinden. Ne? Die Trennung als besonders furchtbar wahrnehmen, weil es vielleicht auch eine wiederholte Trennung gab. Ich hatte neulich eine Kundin, das war auch total interessant, die hatte nicht nur Beziehungskonflikte und Trennungen in ihrem Privatleben, sondern irgendwann auch im Beruflichen. Und das finde ich dann immer so spannend, wenn das Leben dir sozusagen diese Transformationshinweise gibt und du ignorierst sie nachhaltig, dann werden die lauter. Das Leben wird immer lauter. Es wird dann immer größer, was es dir irgendwie zeigen möchte. Und da wir ja leider so gepolt sind, dass wir durch Schmerz meist ein bisschen besser lernen als durch einfach nur Freude, erhöht sich dann das Chaos im Leben, wenn der authentische Weg quasi verlassen wird. Und bei der ging es ganz stark darum, dass sie so alte Muster von emotionaler Vernachlässigung und Kontrolle auflösen musste, die sie in ihrer Kindheit erfahren hat. Weil durch viel emotionale Vernachlässigung auf der einen Seite und einem sehr kontrollierenden Elternteil auf der anderen Seite, sie immer das Gefühl hatte, in Beziehungen besonders wachsam zu sein. Sie war misstrauisch per se und hatte die Erfahrung gemacht, dass sie diesem Misstrauen besonders durch Kontrolle entgegenwirken konnte. Und das war natürlich für jedes Gegenüber, sei es nun irgendwie privat oder beruflich, auf Dauer super anstrengend und auslaugend. Und sich diesem Muster bewusst zu werden, konnte ihr auch die Empathie geben, sich in die andere Seite hineinzuversetzen und eben aus ihrem Reaktionsmuster, nämlich Opfer, andere anzuschuldigen, sich zu beschweren, Verantwortung abzugeben, das Leben als schlecht zu beurteilen, eher so in depressive Gedankenschleifen zu kommen, auch überhaupt erst wieder rauszufinden, ne? Indem sie auch die Gegenseite mal eingenommen hat.
Also brauchen wir Niederlagen eigentlich, um uns auf diese Heldenreise zu entwickeln?
Das ist eine gewagte These. Ich habe aber noch ich wünsche niemandem Niederlagen, die ihn psychisch vollkommen aus der Bahn kegeln. Ich habe aber in den ganzen Beratungen und Workshops, die wir so durchführen und auch bei Inner Voice, Inner Choice, bei denen wir auch immer Live-Coachings haben und Geschichten wirklich auch sehr eng mitbetreuen können, noch nie Menschen erlebt, die sagen, mein Leben ist vollkommen schmerzlos einfach so durchgelaufen. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Grundgesamtheit der Leute, die uns aufsuchen, sowieso eben aufgrund dieser schmerzlichen Erfahrungen zu uns kommen. Aber ich glaube, wenn man sich mal so umschaut, kennt man eigentlich niemanden, der nicht in seiner eigenen Geschichte auch das Gefühl von Niederlage, Schmerz, Entbehrung hatte.
Ja, und man kann es ja auch anders beschreiben, nicht? Wenn das jetzt zum Beispiel eine Krisenerfahrung wäre oder eben ein ungutes Gefühl oder sondern es gar nicht jetzt so extrem sieht als eine eben schwarz oder weiß, das ist die Niederlage des Lebens, die ich erlitten hat. Das ist ja in der amerikanischen Kultur ist das ja eine ganz andere Power. Da muss man ja quasi in die Niederlage fast schon gehört zum guten Ton dazu, damit man überhaupt richtig erfolgreich wird. Aber bei uns würde ich sagen, es kann ja einfach eine Krisenerfahrung geben und die bringt einen schon dazu, viel eher natürlich hinzugucken, weil es ja dann sich einfach ungut anfühlt. Und das kann man natürlich dann auch verschleppen. Das kennen wir ja alles mit irgendwelchen Abwehrmechanismen oder etwas Verdrängungsstrategien. Aber in der Regel glauben wir, dass es ganz gut ist, da einmal im liebevollen und respektvollen und vielleicht auch richtig mit Unterstützung hinzuschauen.
Und diese Muster sich anzugucken, wie man sich überhaupt verhält, wenn man eine Niederlage erlebt, ist natürlich auch immer der Hinweis darauf, wie man wieder da rausfindet. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Rückzug reagiere, dann ist vielleicht die Frage, was kann ich denn tun, um wieder in den Kontakt zu kommen, um wieder in die Gestaltung zu kommen. Wenn ich vor allen Dingen dazu neige, andere anzuschuldigen und mich eher als Opfer der Umstände zu empfinden, also wenn ich ein Attributionsstil habe, der vielleicht eher das Außen schuldig macht und mich irgendwie von jeder Verantwortung frei hält, dann wäre vielleicht die Aufgabe, ein bisschen mehr wieder in die eigene Verantwortung zu kommen. Wenn ich bei Niederlagen aggressiv werde gegenüber anderen, dann geht es vielleicht darum, ein bisschen milder mit sich selbst zu werden. Was ich so spannend finde, ist, auch für die Zuhörenden, man kann sich bei jeder Krise im Sinne einer Niederlage, die man erlebt, mal fragen, gibt es hier eine Synchronizität? Was heißt Synchronizität? Das bedeutet, dass es eine Korrelation gibt zwischen den Lebensereignissen und den inneren psychischen Zuständen. Also übertrage ich vielleicht zum Beispiel meine Trennungsangst so stark auf das Außen, dass eben diese Trennung, die ich dann erlebe, für mich der Hinweis ist, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das ist jetzt natürlich eine gewagte These. Man kann es doch aber als Gedankenspiel zumindest mal probieren, sich damit auseinanderzusetzen, um eine tiefere Bedeutung in den Niederlagen, die ich erlebe, zu finden, damit da drin für mich auch eine Entwicklungs- und eine Heilungschance liegt.
Und ich komme aus der Emotion raus, oder? Mit dieser Methode.
Genau. Also, weil jetzt könnte man sich ja mal fragen, wie gehe ich denn mit Niederlagen besonders gut um, damit sie mir zur persönlichen Weiterentwicklung dienen? Und da würde ich sagen, ist Reflexion auf jeden Fall der erste Schritt.
Und wie stelle ich das ganz genau an? Also setze ich mich hin und schreibe mal auf, was ist eigentlich ganz genau passiert, wie habe ich mich gefühlt und wie ist da der Ablauf?
Also wie ich mit Niederlagen zum Beispiel umgehe, nachdem ich mich wie ein krankes Tier erstmal zurückgezogen habe und mit niemandem spreche, ist, mich dann langsam aus meiner kleinen Höhle wieder rauszuwagen und als erstes mal mit mir selbst in den Dialog einzusteigen. Und ich persönlich mache das so, dass ich eine Mindmap aufzeichne, weil es mir hilft, emotionale Distanz herzustellen zum Gesamtgeschehen, wenn ich das nicht nur in meinem Kopf habe, sondern wenn ich das mal irgendwo schwarz auf weiß sehe. Und nachdem ich das gemacht habe, spreche ich mit einer Freundin oder einem Freund, beziehungsweise zuerst natürlich mit meinem Partner, aber danach mit Freunden vielleicht, weil ich glaube, dass es im Umgang mit jemand anderem leichter fällt, gnädiger und großzügiger zu sein. Denn wenn jetzt mein Partner oder Freunde oder Freundinnen mit mir über ihre Niederlagen sprechen, dann habe ich ja ein viel liebevolleres, viel großzügigeres Auge. Das ist einfach der Punkt der Subjektivität und im Sinne der Niederlage sind wir ja angeknackst im Selbstwert vielleicht manchmal ein bisschen und passiert es dann halt leicht, dass einfach alles, was das Unbewusste an negativen Überzeugungen über uns selbst hat, dass das direkt nochmal oben drauf geladen wird, weil in der Niederlage natürlich auch das Vehikel liegt für all die Gedanken von I failed, um mal an die Oberfläche zu kommen. Ne?
Also sich so richtig reinzusteigern, ne? Das kennen ja wahrscheinlich auch einige.
Genau. Und was das Gespräch mit einer anderen Person...
Das kann dich ja sprichwörtlich niederlegen, ne? Also so ist es ja auch gemeint.
Ja.
Das ist ja schon heftig, ne?
Und was das Gespräch mit einer anderen Person, glaube ich, bewirkt, ist, dass sie einen wieder ein bisschen aufhebt, ne? Weil alleine so eine Distanz, die diese Person schafft durch ihre Beobachterperspektive, schon mal die emotionale Dramatik daraus nimmt. Und wenn man jetzt sagt, dass man in der Niederlage ja nicht nur das betrauert, was gerade passiert ist, sondern dass man aus seiner ganzen Vergangenheit alles Mögliche noch da reingießt, was sich ähnlich anfühlt, dann ist ja klar, dass das, was im Moment passiert, überproportional groß gemacht wird und sich auch überproportional groß anfühlt. Und deshalb ist diese Fähigkeit, Distanz herzustellen, eine, die das mal wieder in die richtige Perspektive rückt. Ne? Zum Beispiel, was würde meine beste Freundin zu dieser Situation sagen? Wie würde ich diese Situation vielleicht in 5 Jahren erleben und sehen? Ja, welche ähnliche Situation hat jemand erlebt, den ich kenne, und wie habe ich darauf geschaut? Also einfach auch mal so diese Perspektivwechsel einzunehmen. Und ich glaube, das ist wichtig, um dann auch in so ein Gefühl der Akzeptanz zu kommen. Ne? Einfach zu sagen, das ist jetzt passiert. Es ist auf jeden Fall für andere weniger schrecklich, als es sich für mich im Moment anfühlt, dass es ist. Und das kann man sich mal ganz klar merken. In der Niederlage, wenn sie eben mit heftigem Stress verbunden ist, dann betrachten wir die negativen Auswirkungen, die das für andere Menschen haben könnte, überproportional groß. Und da mal so ein bisschen den Zunder rauszunehmen, hilft auf jeden Fall, um danach dann auch in die Bewältigung einzusteigen.
Ja, und auch ehrlich gesagt in die Beruhigung. Du hast ja gefragt, brauchst du überhaupt Niederlagen im Grunde? Aber klar, für eine Gesamtheit, für eine Ganzheit schwingt das Leben eben natürlich sowohl hoch als auch runter, seitwärts. Da gibt's ja die dollsten Dinge, und das macht das Leben ja auch so schön. Also, dass man darüber dann, und eben eine Niederlage muss ja nicht immer was ganz, ganz Heftiges sein, sondern kann ja einfach irgendwie ein schlechtes Gefühl sein, wo man sagt, das möchte ich mir mal genau angucken. Und dann... genau, damit
sonst würde man das Positive ja auch wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen, ne, wenn es nie mal auch Ausschläge nach unten geben würde.
Naja, und so entwickeln wir ja auch unsere Resilienz, also die Widerstandskraft, die wir haben im Umgang mit Krisen. Also das, was vielleicht früher für mich eine Niederlage war, würde sich heute gar nicht mehr als so eine anfühlen, weil ich ein ganz anderes Werkzeug inzwischen habe, um damit umzugehen. Ne? Und deshalb helfen natürlich auch alle Maßnahmen für eine gute Resilienz. Also wir hatten ja vorhin gesagt, wenn ich ein bisschen flexibler bin, wenn ich mich emotional stabiler fühle, dann bin ich auf jeden Fall besser gewappnet, um mit allen möglichen Niederlagen konstruktiv umzugehen. Also ne, nicht mich zurückzuziehen, sondern weiterzumachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Akte der Selbstfürsorge, gesunden Schlaf, im Leben im guten Rhythmus und so, das sind auf jeden Fall alles Faktoren, die darauf einzahlen, dass ich mit dem Gefühl des Stresses der Niederlage besser umgehen kann, als eben in selbstsabotierende Umgangsformen zu gehen. Und das kennt ja wirklich jeder, ne? Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, man hat sich selbst enttäuscht, dann holt man nochmal alle selbstsabotierenden Muster raus, die man so kennt, ne? Vielleicht geht man irgendwie zu viel feiern oder isst zu viel oder zieht sich zurück oder verschiebt das Problem auf einen anderen Lebensbereich oder so. Und deshalb ist, glaube ich, allgemein gut an der Resilienz zu arbeiten.
Und wenn man merkt, dass man auf eine Niederlage möglicherweise sehr extrem reagiert, dann hat man auf jeden Fall auch das Thema schon gefunden. Das ist ja auch was Beruhigendes. Also wenn
und das könnt ihr selber,
so,
ne? Das könnt ihr ja selber total genau, gut feststellen, wenn ihr besonders traurig oder besonders wütend oder wie auch immer reagiert.
Und die Frage, die ich in der Niederlage auch immer total spannend finde, ist, was könnte das Gute sein, was hier drin verborgen liegt? Das ist so eine interessante Frage, die man sich gar nicht stellen will, weil man innerlich denkt, nee, hier ist gar nichts gut, alles blöd, das wollte ich so nicht und so, ne? Und wenn man dann alleine so ein ganz bisschen Licht ins Dunkel scheinen lässt, indem man es ein bisschen aufmacht und sich fragt, wenn da drin eine Chance liegt, welche könnte das sein? Was könnte ich hieraus lernen? Was könnte meine Psyche in dieser Niederlage für ein Wachstum finden?
Mega das gute
so
Frage. Könnt ihr euch auch aufschreiben.
Und übrigens nicht nur in die Vergangenheit geguckt, sondern bei dem Gefühl von Niederlage kann man ja auch in die Zukunft schauen. Wie könnte ich denn vielleicht auch Niederlagen vermeiden in Zukunft? Ne? Auch das kann ja ein guter Lerneffekt sein.
Zumindest, wenn es immer die gleichen sind. Ne?
Es gibt so einen Punkt von, der nennt sich mentale Kontrastierung. Da geht es darum, dass wenn du dir etwas vornimmst, wenn du ein Ziel hast, dass du immer mitdenkst, was alles schiefgehen könnte. Also jetzt nicht alles, aber wenn du so 2, 3 Punkte findest, die vielleicht schiefgehen könnten in diesem Vorhaben, dass du dir dann gleich schon überlegst, welche Bewältigungsmechanismen du dafür aktivieren könntest. Oder ich würde dieses Prinzip der mentalen Kontrastierung noch ein bisschen ausweiten. Wenn du dir überlegst, hey, das ist mein Ziel, das möchte ich erreichen, dann einmal innerlich zu überprüfen, was wäre denn, wenn es mir nicht gelingen würde? Wie würde ich mich dann fühlen? Wie würde ich damit umgehen? Was sind meine Alternativen ABC vielleicht?
Gucke ich in zufriedene Gesichter oder fühlt sich's an wie eine Niederlage? Ich hoffe nicht.
Eine Niederlage ist ja auch immer davon abhängig, wie hoch man das Ziel setzt. Wer mich jetzt ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich immer gerne hohe Ziele setze und hohe Erwartungen vor allen Dingen auch an mich selbst habe. Von daher wird es mir sicher so gehen, dass ich nach der Podcast-Folge dann denke, oh, aber das hätte man doch noch sagen
können. Das kennen wir. Und wir nehmen dann wieder die Außenperspektive ein.
Warum bin ich denn darauf nicht eingegangen?
Die Objektive. Genau. Ich mag das Wort nicht besonders gerne, weil es eine Festlegung ist, ne? Und dementsprechend macht es natürlich auch immer eine Einordnung, was es dann wirklich ist. Also das, so eine Niederlage ist ja schon ein sehr deutliches Wort. Und insofern finde ich, macht es manchmal ein bisschen lockerer, wenn man vielleicht auch andere Worte dafür einsetzt, die einem
was wäre ein gutes Wort, was wäre noch schnell?
Naja, man kann ja sagen, eben bis es was mir schwer gefallen ist oder das tat auch weh oder das habe ich noch nicht so gut hinbekommen oder dieses Mal hat es noch nicht geklappt oder für nächstes Mal würde ich mir vornehmen XYZ.
Wenn euch gute Worte einfallen, die das so ein bisschen aufweichen und etwas dynamischer sehen, schickt die uns gerne. Richtig spannend. Auch eure Meinung von außen. Ihr könnt auch die objektive Sicht einnehmen und Ranghild ein bisschen helfen, mit ihren hohen Erwartungen zurechtzukommen. Also schickt uns all euer Feedback an voninnennachaußen@stroßundklausen.de oder eine Direct Message bei Instagram und wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Vielen Dank.